Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bundes für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von A.M. Ahmad, aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Michal Kaiser-Livne. Michal Kaiser-Livne ist in Israel im Kibbutz geboren und aufgewachsen. Während der Schulzeit hatte sie keine Chance für eine ernsthafte Begegnung mit arabischen SchülerInnen. Als Studentin bei der Hebräischen Universität in Jerusalem in den 70er Jahren beteiligte Michal an den politischen Aktivitäten verschiedener Kreise auf dem Campus. Der Einmarsch in Libanon und die Massaker in Sabra und Shatila im September 1982 ereigneten sich ein paar Monate nach ihrer Ankunft in Berlin. Das war ein Wendepunkt in ihrem politischen Engagement. Linke jüdische AkademikerInnen, Kunst- und Kulturschaffende veröffentlichten Presseerklärungen in den Medien. Die Distanzierung von der offiziellen Unterstützung der israelischen Invasion in den Libanon durch die jüdische Gemeinde und von der israelischen Sicht des Konflikts brachte die Unterzeichner dieser Erklärung zusammen. Es entstand eine jüdische Gruppe, die sich von der Gemeinde abgrenzte und zum ersten Mal nach dem Ende des Weltkriegs auch an die Öffentlichkeit trat. Michals WG mit ihrer Schwester und ihrem Schwager wurde für die entstehende Gruppe zum zentralen Ort des Geschehens. Am 6. Juli wurde der Aufruf zum Rückzug aus dem Libanon veröffentlicht, am 21. September die Erklärung zu Sabra und Shatila. Die UnterzeicherInnen der Erklärung bildeten eine jüdische Gruppe. Die Interessen erwiesen sich als recht verschieden und es bildeten sich drei Untergruppen. Eine beschäftigte sich mit der schwierigen jüdischen Identität, besonders in Nachkriegsdeutschland. Die zweite mit dem Thema Antisemitismus, besonders unter linken Weggenossen. Und die dritte wollte sich mit dem Nahost-Thema beschäftigen. Die kleinen Gruppen trafen sich wöchentlich und das Plenum kam monatlich in der Kneipe Terzo Mondo in Berlin-Charlottenburg zusammen. In Berlin lernte Michal die linke Sicht auf den Zionismus kennen. Die Gruppe Nahostkreis wurde 1982 gegründet, um auch für nichtjüdische Mitglieder die Türen zu öffnen. Michal war bei der Gruppe tätig und organisierte Veranstaltungen bis zur Gründung der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost als Verein in 2007. Michal Kaiser-Livne ist und war Vorstandmitglied bei der Jüdischen Stimme seit der Gründung, davon 4 Jahre als Vorsitzende. Michal ist Psychoanalytikerin und Gruppenpsychoanalytikerin von Beruf. 2003 war sie auch eine der Mitbegründerinnen des Berliner Instituts für Gruppenanalyse. Auch dort fühlte sie sich immer wieder herausgefordert, ihre Stimme zu erheben, ihre Gedanken auszuformulieren und zu vertreten, als eine andersdenkende Jüdin und Israelin. Anders als die meisten Kolleginnen und Kollegen es erwarten. Besonders heftig wird es, wenn es um Israel oder um den Nahostkonflikt geht. Dort bekam sie aber den Raum, über die Gruppenarbeit mit Israelis hinaus ihre Einsichten hinsichtlich der Matrix der israelischen Gesellschaft zu entwickeln und darzustellen. Und sie ist Teil dieser Matrix. Willkommen, Michal, und danke, dass du bei uns bist.
Ja, danke, Shira, für die Einladung und für die Vorstellung.
Ich interessiere mich für den Moment, indem du begann, aus der nationalistischen und defensiven Erziehung des Kibbutz auszubrechen. Du hast mir erzählt, dass du in den 70er Jahren an der Universität politisch aktiv wurde. Welche Erfahrungen an der Universität haben dir geholfen, eine kritische Sichtweise zu entwickeln?
Ja, also so aktiv war ich nicht. Ich habe hauptsächlich zugehört. Es waren so Treffen in Privathäusern. Es gab Campus in Berlin. Das war eine Gruppe. Ich denke, es war damals Kachol Lavan, also weiß-blau, eine Gruppe. Wir sind zusammen am Tag des Bodens, zum Beispiel in palästinensischen Dörfern innerhalb Israel gefahren, um Solidarität zu zeigen. Oder wir haben zum Beispiel nach Yom Kippur-Krieg sind wir zu Knesset gegangen und mit Moti Ashkenazi demonstriert. Ja, wir haben, also ich werde nicht sagen, dass ich schon so politisiert war, aber ich war dazu offen, werde ich so sagen. Dazu muss man sagen, dass ich aus einem Kibbutz komme, zwar aus Shomer HaTzair-Kibbutz, eine linke sozialistische Jugendbewegung und Mapam-Kibbutz, aber dieses Kibbutz war stark von, also durch die Anwesenheit oder im Kibbutz lebten sehr viele Partisanen aus dem Ghetto Wilnau. Aber Kovner zum Beispiel und Ruschka Korczak und Witka Kovner. Sie waren, also wir haben uns hauptsächlich mit dem Holocaust beschäftigt. Ich denke, wir sind schon gelegentlich auch als 10-jährige Kinder auch mit Lastwagen nach Hedera, wurden wir genommen, um gegen Bodenvereinnahmung in Karmiel zum Beispiel. Ich denke, das war Uri Davis zur damaligen Zeit. Aber zu sagen, dass wir wussten, was wir da reden sollen, ich denke, das ist lächerlich. Das war nicht so. Und es war auch ein Versuch, uns irgendwie die arabischen Dörfer in Israel irgendwie nahe zu bringen oder dahin zu kommen und zur Besichtigung. Aber das war, man hat keine Achtung ihnen gegenüber. Das ist so, das war so mein Gefühl. Aber von diesem Holocaust, aber es war nicht nur Holocaust, es war auch die, wie soll ich das sagen, die einen Kampf aufzugeben. Ja? Mit dieser heroischen Haltung hat Abakov bis zuletzt mit Zipori Zanim auch geprägt, ja, man muss nur frei sterben für unseren Boden, ja, man darf sich nicht ergeben und auch nicht in Gefangenschaft ergeben lassen und so weiter. Und es war schon, ich werde nachher vielleicht über die Idee der Matrix, was ich damit arbeite, wenn ich mit Gruppentherapie arbeite. Und das ist sehr prägend, alle diesen Ideologien und Einstellungen. Und daher war es für mich auch nicht so immer einfach, aus diesem zwar link, aber zionistische Haltung rauszukommen. Aber dort würde ich sagen, dass ich so dazu offen war und ich konnte auch aufgrund dieser, damals waren noch zum Teil meine Schwester und mein Schwager, die waren sehr aktiv politisch, waren noch in Jerusalem und da konnte ich mit ihnen auch zu solchen Aktivitäten auch gehen. Und das war für mich schon sehr wichtig. Und als ich kam nach Deutschland, das war Ende 81, ja, ich bin die erste Rückimmigration, würde ich sagen. Nach Deutschland kam, das war dieser Empfang hier. Und das war schlimm. Für mich, für viele von uns war es schlimm. Und wir haben das Gefühl, das war noch davor, dass die jüdische Gemeinde hier Geld gesammelt hat für diesen Verteidigungskampf. Und da kam zum ersten Mal, so wie du das erzählt hast, diese Gruppe zusammen, erstmal nur telefonisch. Die Leute kannten sich nicht. Und sie haben sich erstmal telefonisch, haben die Liste von Namen gesammelt und sind in die Öffentlichkeit gegangen. Das war Novum. Das war die Gruppe aus Berlin.
Ja.
Und darunter waren auch Holocaust-Überlebende oder Vertriebene und Kinder von Überlebenden und so weiter und so fort. Das war überhaupt nicht so selbstverständlich, dass man auch gegen die Gemeinde hier etwas sagen wird. Und dann, was dort interessant war, dass ich zum ersten Mal praktisch die drei Richtungen, das war sehr klar, dass es die Juden hier, die linke Juden, werde ich so sagen, sehr unterschiedliche Sachen interessierten. Einige waren richtig organisiert in linken Gruppen, zum Teil waren auch in der kommunistischen Partei und sie haben sich sehr damit befasst, dass sie Antisemitismus innerhalb der Linken erlebt haben und damit große Schwierigkeiten hatten. Einige von ihnen übrigens sind nachher nach Israel gegangen auch. Und andere waren ständig beschäftigt mit der Frage der Identität, was für mich zur damaligen Zeit vollkommen fremd war. Heute, wenn Israelis nach Berlin kommen, sind sie erstmal Israelis. Und die Umgebung definiert sie eigentlich, sie braucht sie als Juden, würde ich das so sagen. Und das war für mich vollkommen fremd und außerdem, was mich interessiert, war der Nahost und nicht der Punkt, wo ich da mit dieser Identität was anfangen konnte. Und was interessant ist, die Gruppe war auch sehr interessiert, Feiertage gemeinsam zu feiern. Mhm. Also viele von ihnen hatten Kinder gehabt und es war sehr wichtig, die irgendwie Jüdischkeit ein bisschen eine Atmosphäre zu haben, wo man die Feiertage zusammen feiern kann. Viele von ihnen habe ich aus den Augen verloren mit der Zeit. Interessant war, dass ich habe auch die vorher erwähnt, da habe ich Alisa Fuss kennengelernt, die war natürlich, ich denke, da soll ich nicht so viel erzählen, sie ist bekannt. Auf jeden Fall, sie war Menschenrechtlerin, die nachher lange Jahre die Vorsitzende der Liga für Menschenrechte war. Und sie hat, ihre Idee war, dass der Nahostkreis nicht nur für Juden sein sollte, man sollte es öffnen, international öffnen. Und sie hatte auch sehr viel Kontakte. Und in Claudiusstraße, das war in ihrer Wohnung, kleine Wohnung, sie war schon lange Zeit eigentlich im Beruf. Ich hatte eine sehr kleine Wohnung in der Claudiusstraße und dort ist eigentlich die Nahostgruppe, so wie später auch eine Fahrt bekommen hat, die hat dort eigentlich diese Gruppe gegründet und da habe ich auch gelernt, wie ernst die Menschen hier arbeiten. Es gab eine Sitzung, es war eine Einladung, man hat Protokoll geschrieben. Man hat in der Sitzung nach einem Monat nochmal das Protokoll besprochen. Das war so die Gelegenheit, praktisch Palästinenser kennenzulernen, für mich zum ersten Mal so mehr in Gespräch zu kommen auch. Ja. Und das war schon für mich sehr, sehr wichtig. Und Alisa Fuß, sie hatte Kontakt zu dem Bildungswerk der Heinrich-Well-Stiftung. Und die hat eigentlich, es wurde im Nahostreferat, haben sie uns eigentlich freie Hand gegeben, Halbjahrprogramm zu machen und Leute einzuladen, wie wir das denken. Und wir sollten nur so Etat oder das abrechnen, wie viel dieses Halbjahr uns kosten wird und das einzureichen. Und ich muss sagen, also am Anfang da hat es eine andere gemacht unter uns. Alisa selbst hat es, sie hat sehr viel initiiert, aber hinter den Kulissen, sie wollte es uns geben und uns animieren. Und das hat sie mit viel Erfolg gemacht. Ja. Und dann haben wir praktisch, und das war für mich eine sehr lehrreiche Zeit, ich konnte dann also Kontakte in Israel knüpfen zu Gruppen, zu Persönlichkeiten, die in Israel bekannt waren und hierher bringen. Wir mussten einfach das einreichen und gucken, was wir davon bekommen. Nicht immer wurde alles genehmigt, aber wir konnten das alles machen. Ja, also, und ich, mit der Zeit habe ich das mit einem Palästinenser, sehr netten Palästinenser, der leider war auch war Spezialist für Wasser. Und er ist nach Jordanien gegangen, leider. Aber mit ihm und mit noch einem deutschen Kollegen konnten wir zu dritt praktisch so ein Programm machen. Und auch nachher immer mit der Gruppe darüber sprechen. Ja, also das war schon sehr wichtig, dass die Leute auch selbst noch Ideen bringen. Und ja, mit denen konnten wir dann Programm eigentlich durchführen.
Also erstens, ich möchte ein bisschen zurück zu deiner Zeit in der Kibbutz gehen. Du hast über Abba Kovner gesprochen. Abba Kovner ist bekannt wegen seiner Politik von Rache.
Ja.
Er wollte gegen die Deutsche wegen der Holocaust Rache haben. Und er hat sogar einen Plan, 6 Millionen Deutsche zu töten.
Ja.
Dieser Plan natürlich war nicht erfolgreich. Aber ich glaube, dieser Plan zeigt, dass in seinem Kopf, in seiner Betrachtung, hat Abba Kovner alle Deutsche gleichgestellt und hat nicht verstanden, es gibt auch Jüdinnen in Deutschland. Sie würden genauso Opfer seiner Rache als die christliche. Und ich frage dich, ob als du nach Deutschland kamst und hat echte deutsche Menschen kennengelernt, war das dein ein Moment für dich, dass die Ideologie von Abba Kovner und die Idee von Rache wieder gesprochen wurde?
Ja, ich will sagen, dass ich war zwar, ich kann es nur erklären, aber ich war von diesem Heroismus von Abba Kovner als Kind schon sehr betroffen. Und ich weiß noch, dass ich eine kluge Lehrerin von mir, die war auch meine Erzieherin und Lehrerin im Kibbutz, und ich habe sie gefragt, warum haben sie wie ein Schaf zum Schlacht gegangen, so wie Abba Kovner in seinem Manifest gesagt hat. Und dann sagte sie mir, Michal, was denkst du? Ein Mensch mit 35 Kilo kann noch Widerstand leisten? Wovon redest du? Und ich habe in dem Moment, also das war für mich so wie ein Shift. Also ist nicht so, er war im Kibbutz auch sehr, sehr, wurde er kritisiert. Er hat Enoch Orosz vollkommen begraben, als es ausgegraben am Sechstagekrieg. Er dachte, das wird jetzt der Feind, der wird jetzt bis Enoch Orosz kommen. Ja? Also, und das war vollkommen, wenn man später auch seine Schriften liest, das ist entsetzlich auch, wie er über die Ägypten gesprochen hat oder über die Leute, die sich ergeben haben. Bis heute gibt es darüber. Er hat nie sich entschuldigt bei Kämpfer und Kibbutznik in Nizanin, die den Kibbutz verteidigt haben und fast alle umgekommen sind. Und am Ende haben sie gesagt, jetzt ergeben wir uns.
Ja.
Er hat es ihnen fast nicht verziehen in seinem Blatt von Gibati, ja, was er da veröffentlicht hat. Ich denke, was ist hier wichtig, wie schwer es auch für meine Eltern gemacht hat, ihre Kinder in Deutschland zu besuchen.
Ja.
zu meiner Zeit, oder war es noch sehr, sehr kritisch, nach Deutschland zu gehen. Und meine Eltern, obwohl meine Schwester hier 10 Jahre oder mehr gelebt haben, sind nie nach Deutschland gekommen oder nach Berlin gekommen. Erst als ich schon gegangen bin, ist es dann passiert, wo sie, aber auch dann haben sie Anfeindungen im Kibbutz bekommen. Das war für sie sehr schwierig.
Ich bin auch neugierig, als du nach Deutschland kamst und du hast die jüdische Gemeinde hier getroffen und sie wollten gemeinsam.
Die jüdische Gruppe, meinst du?
Ja, die jüdische Gruppe wollte zusammen feiern.
Ja.
Die jüdische Heilige Tage. War das ähnlich zu den Feiertagen in Kibbutz?
Nee, gar nicht mal. Also es gab Kibbutz Haggadah, also Hashomer HaTzair Haggadah. Das war schon, wo man, das war übrigens sehr stark ihm zu danken, meine ich, in Gänsenfüßen. Ja, also überall, wo Gott erwähnt wird, wurde rausgenommen und er hat diese Kibbutz Haggadah irgendwie auch Kibbutz Hochzeit hat er organisiert. Er hat sehr viele diese Art kulturelle Sachen in Ein HaChodesh gemacht, aber nie beeinflusst war es hauptsächlich von den verschiedenen Leute, die hier groß geworden sind oder von Israelis, die hier zusammen feiern wollten. Und für uns war es auch wichtig, so, weil die Frage anfängt, über deine Jüdischkeit akut zu sein, wenn du Kinder bekommst. Und du fragst dich, schickst du sie zu Religionunterricht in der Schule? Aus dann für was für eine? Ja, jüdische Religion gab es nicht, obwohl sehr viel von der Bibel auch unterrichtet worden ist. Aber alle diese Fragen fangen an, wenn die Kinder kommen. Das merke ich auch, wenn ich heute mit Patienten arbeite, israelischen Patienten.
Ich denke auch über die nationale Feiertage, also nicht so Pesach, aber Hanukkah und Lag BaOmer, die mindestens in Israel sehr nationalistisch gefeiert, militaristisch. Aber war das auch so in Berlin?
Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also Lag BaOmer hat man nicht gefeiert, Hanukkah, weil es so bunt ist und so viel zu essen gibt und auch Hanukkah-Geld und allerlei, das mochten viele, ja. Aber das waren nur die religiöse Feiertage. Viele Leute waren zwar nicht religiös, aber waren traditionell und wollten das machen.
Wir machen jetzt eine kurze Pause. Jetzt sind wir zurück von der Pause. Michal, zwischen die Zeit von Sabra und Shatila, der Krieg in Libanon, als du sagst, du hast PalästinenserInnen in Berlin getroffen und zusammen aktiv gewesen gegen den Krieg und gegen den Massaker. Aber dann bis zu der Zeit der jüdischen Stimme, es gibt also fast 20 Jahre. Und inzwischen gab der Mauerfall in Berlin. In Ost-Berlin waren relativ viele PalästinenserInnen, die an der Universität studiert haben. Sie wurden dann in der DDR als Studierende. Dann hattest du die Gelegenheit, mit solchen Menschen sich zu treffen oder haben sie interessiert, in der Gruppe teilzunehmen?
Ich glaube nicht, dass sie zu uns gekommen sind. Nee, es waren nicht Palästinenser aus dem Osten. Es waren Ostleute, Juden, die zu uns gekommen sind. Zu der Nahostgruppe, das schon. Aber nicht der Palästinenser. Ich persönlich habe
Azmi Bishara,
meinen Schwager, besucht. Und sie haben, ich denke, er hat damals Philosophie studiert in Ost-Berlin, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Und da habe ich ihn so kennengelernt.
Azmi Bisharas Studium in Ost-Berlin hat ihn als Expert für Marxismus gemacht.
Ja.
Dass er sehr viele Marxismus-Experte und Expertinnen in Israel beschämt mit seinen Kenntnissen. Und mit der Intifada, die erste Intifada, hast du das gespürt? War das diskutiert in der Gruppe in Berlin?
Ja, sehr wohl. Also was in Israel passiert, war immer ein Thema und wir haben auch immer Referenten aus Israel gebracht und auch erst die Intifada, sag mal die Zeiten, das war
87,
ja. Also wir haben immer auch Referenten, kamen arabische Aktivisten aus Israel und so haben wir kennengelernt. Also als wir so in diese Zeit, was du jetzt diese 20 Jahre, was du meinst, wir haben damals eine Mannwache hier, jeden Freitag standen wir am Pariser Platz, ja. Und wenn es besonders heftig war, dann kamen sehr viele Leute. Manchmal standen wir da nur 6 oder 10 Leute, wurden beschimpft und so, aber wir standen da wie die Frauen in Schwarz überall stehen. Wir waren aber nicht Frauen in Schwarz, wir standen da so als gemischte Gruppe, aber nicht schwarz angezogen oder so. Aber dort haben wir auch, für mich war es auch die Gelegenheit, auch einige deutsche Frauen, die auch in den besetzten Gebieten praktisch sehr aktiv waren und praktisch Teil von ihnen kennst du sehr gut. Und die haben praktisch ihre Sicht des ganzen Konflikts praktisch in die Gruppe gebracht.
Ja.
Ja, und ja, also wir haben auch verschiedene Veranstaltungen hier gemacht, größere Veranstaltungen auch in der Regel, noch ein bisschen mehr Geld dazu gekommen, vielleicht noch extra von Heinrich Böll Stiftung. Es war zu verschiedenen Themen und manchmal waren die Veranstaltungen so voll, dass mit der Zeit konnten wir auch nicht dort treffen, wo wir waren, aber wir sind auch in der Heinrich Böll Stiftung selbst, haben uns getroffen, bis sie irgendwann sich beklagt haben, dass wir so wie der Orient die ganze Geschichte veranstalten da und sie wollen uns nicht haben dort. Es war so wirklich lustig, ja. Also mit wem haben sie gedacht, dass sie zu tun haben? Aber manchmal war es für sie zu schmutzig und zu viel geraucht und das und jenes. Das wollten sie nicht. Das durfte dann nicht sein. Aber ich war zu dieser Zeit auch, ich konnte nicht so viel mich engagieren, weil da sind die Kinder geboren und auch meine Ausbildung war mir auch sehr wichtig.
Ja.
Du hast das erwähnt. Ich habe mich erst als Gruppenanalytikerin ausgebildet in Göttingen. Nachher habe ich hier die ganze Ausbildung, das ist sehr intensiv und habe noch dazu gearbeitet. Und ich weiß noch, dass ich mit Alisa Fuß einmal, ich habe sie gelegentlich genommen nach Hause und habe gesagt, aber ich schaffe das alles nicht. Ich habe gesagt, Michael, du musst nicht. Also ich war schon also auch sehr menschlich, du musst nicht, also du kannst dir Zeit nehmen. Ich denke, damals war sie schon einsichtig, nicht immer war sie so einsichtig vielleicht, als sie noch selbst jünger war. Aber da war ich noch nicht so sehr aktiv, außer diese Geschichte das Programm zu erarbeiten. Und auch natürlich war es immer sehr viel Arbeit mit Referenten. Übrigens, ich habe jetzt in der Ostkreis so geguckt und gesehen, du warst auch mehrere Mal da. Du hast mit uns einen Workshop gemacht, ja. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch daran erinnern kannst.
Ja.
Ja.
Ich möchte dir auch ein bisschen tiefer über deine psychoanalytische Expertise und der Bezug zur Politik zu sprechen. Ich glaube, der Mauerfall in Berlin hat sehr viel zu tun mit der Politik im Nahen Osten, weil der Niedergang von der Sowjetunion hat sehr viel geändert, auch in Israel und in Palästina. Und das war auch ein wichtiger Moment für den Anfang der Oslo-Abkommens. Und gleichzeitig kamen sehr viele Jüdinnen aus der Sowjetunion nach Israel und nach Deutschland. Gleichzeitig. Meine Behauptung oder Vermutung ist, dass Menschen, also vor allem Jüdinnen aus der Sowjetunion, die nach Deutschland kamen, haben eine starke Tendenz, pro-israelisch zu sein. Nicht, weil sie ideologisch zionistisch geprägt sind, sondern vor allem, weil sie in einen totalitarischen Staat aufgewachsen wurden und haben Angst vor der Regierung. Das kann man absolut verstehen. Und in Deutschland, sie bemerken sofort, die Regierung steht 100% auf der Seite der Stadt Israel und absolut nicht auf der Seite der PalästinenserInnen. Und sie wollen auf der richtigen Seite sein. Also JüdInnen, die wie du solidarisch mit der palästinensischen Kampf für Freiheit stehen, sind von der Regierung als schlechte JüdInnen betrachtet. Und wenn man aus einem totalitarischen Staat kommt, dann ist das gefährlich. Also sie haben Angst davon.
Du hast recht, aber diese Leute sind hauptsächlich aufgenommen in der jüdischen Gemeinde.
Ja.
Ja, also mit denen haben wir weniger zu tun. Ich denke, mit einigen, mit ihnen durch Konflikten, die entstanden worden sind. Aber mit dieser Gruppe haben wir weniger zu tun. Einige Leute von dem Nahostkreis waren auch Mitglied der jüdischen Gemeinde, aber auch sehr kritische Mitglieder. Aber zu uns sind sie nicht gekommen. Weißt du, das ist so. Es gibt sehr viele Juden, die eigentlich nach dem Mauerfall nach Israel gegangen sind, aber nicht in Israel leben wollen. Aber Israel galt nicht als ein Land, wo sie verfolgt worden sind. Und deswegen durften sie eigentlich fast nicht erzählen, dass sie in Israel waren, nur zu einer Station und sind hierher gekommen. Ja, aber eigentlich wollten sie hier in Deutschland leben die ganze Zeit. Viele von ihnen haben versucht, das irgendwie zu vertuschen, dass sie, das war zur Zeit von Galinsky, ja, dass sie in Israel waren und eigentlich nicht dort leben wollten. Aber wir wissen, wie die Gemeinde aussieht und sie haben auch mit der Zeit auch die Mehrheit dort, denke ich, bekommen. Ja, aber eigentlich hatten wir mit ihnen sehr wenig zu tun.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich hatte gelegentlich solchen Patienten gehabt. Es war immer mit so sehr viel Abneigung Israel gegenüber verbunden.
Ja.
Ja, oder mit dem Wunsch, sich zu verheimlichen oder nicht erzählen, dass sie dort auch gewesen waren.
Ich glaube, das ist nicht sehr bekannt für viele unserer HörerInnen. Was heißt es für JüdInnen aus russischer oder sowjetischer Herkunft, die nach Israel kamen als Einwanderer? Und wie viel Rassismus gab es und gibt es noch in Israel gegen diese Gruppe? Und auch natürlich die Annahme, dass jeder, der aus der Sowjetunion stammt, muss rechts sein, darf kein Linker sein. Und wenn jemand anders denkt, dann ist man sofort angegriffen.
Ja, zur damaligen Zeit war ich nicht mehr in Israel. Ich kann nur sagen, dass diese Immigration nach Israel im Vergleich zu den vorherigen Immigrationen nach Israel ist noch diejenige, die am von allen anderen am besten, denke ich, aufgenommen worden ist. Ja, also ich kann mich noch erinnern, dass ich mit meiner Mutter im Krankenhaus musste. Da waren nur russisch sprechende Ärzte zum Beispiel. Also, oder sie haben ihre Zeitungen dann veröffentlicht. Sie haben ihre Kulturzentren veröffentlicht. Also im Vergleich natürlich. Aber zum Teil wollten sie von Kommunismus zum Beispiel nicht mehr hören wollen. Und deswegen zum Beispiel, sie waren gelegentlich nach Kibbutzim geschickt und sie haben gesagt, hier verbringen wir keinen weiteren Tag, ja. Also das wäre keine Ideologie, die für uns passend ist, ja.
Aber die Israelis oder ehemalige Israelis, die du in deiner Gruppentherapie hast, also ich nehme an, die meisten davon kommen aus unterschiedlichem Hintergrund,
ja,
und sind Menschen, die vielleicht in Israel aufgewachsen sind und nicht in der Sowjetunion.
Ja, gab es auch von dort, ja.
Und ich hatte eine Diskussion damals mit Andrew Feinstein. Er ist Forscher der Rüstungshandel. Er ist auch Jude und stammt aus Südafrika. Und er hat mir gesagt, dass Menschen, die aus einem Apartheidstaat kommen, sie bringen mit psychische Schwierigkeiten. Also sie brauchen Therapie, nur weil sie in solch eine schwierige gesellschaftliche Situation aufwachsen, wo zwei Gruppen nebeneinander leben, aber man darf die andere Gruppe einfach nicht sehen. Man darf mit ihnen nicht sprechen oder sie nicht verstehen, sonst ist man Verräter. Und das ist einer der Schaden des Apartheids. Er hat über Südafrika gesprochen, aber seine Schlussfolgerung war direkt auf Israel-Palästina bezogen. Also sagte, er hat sogar Urlaub organisierte für Israelis, Urlaub von Apartheid.
Ja.
Und ich bin neugierig, welche Erfahrungen hast du in den Therapiegruppen von Menschen, die mit ihrer eigenen Ausbildung konfrontiert werden müssen? Jetzt leben sie in ein demokratisches Land.
Die Frage war, was sind die Einflüsse von einer oder die Niederschläge in der Sozialisierung, werde ich sagen. Von einer Gesellschaft, die praktisch Apartheid ausübt oder in Apartheid lebt.
Ja.
Und ich denke, dazu habe ich gesagt, dass ich war froh, als ich zum Beispiel von meinem Institut gebeten worden bin, einen Vortrag zu halten zu meiner Arbeit mit israelischen Gruppen und das ein bisschen zu reflektieren. Das war anlässlich der 40. Todestag zu Hannah Arendt.
Ja.
Und das war für mich die Gelegenheit, praktisch diese Reflexion zu machen, was ist diese Matrix, die israelische Gesellschaft und welchen Einfluss hat es auf diese Generation, die zu mir zur Therapie kommt. Und ich habe es so genannt, das ist die schwierige Trennungsprozesse, sehr schwierige Trennungsprozesse, ich habe es erlebt. Also ich habe durch die Gruppe auch manchmal, und nicht nur die Gruppe, auch Patienten, wo die Eltern sehr negativ gegenüberstanden, also in Ausland leben oder in Ausland studieren, das wollen die Eltern, in Ausland bleiben nach dem Studium oder ein nicht Nicht-Jude zu heiraten oder mit einem Nicht-Juden in Beziehung zu sein, das war für viele Eltern nicht denkbar. Ja, also ich habe es damals das Gefühl gehabt, dass es manchmal die ganze Trennungsprozess von den Eltern enorm schwer macht, weil das ist eine Einstellung, zionistische Einstellung, die vieles anderes nicht duldet. Ja.
Ja.
Die auch nicht duldet. Und es konnte sein, dass sie sagten, wir unterstützen euch finanziell nicht. Es konnte auch so weit gehen, dass sie gesagt haben, wir enterben euch, ja. Es waren so sehr heftige Konflikte, oder wir kommen euch nicht besuchen.
Ja.
Und das ist natürlich eine Haltung, die praktisch diese Pluralität oder diese liberale Haltung oder universelle Haltung ist überhaupt nicht drin. Ja? Und das war manchmal die Hauptarbeit, das ist nicht nur in den Gruppen, aber auch in den Gruppen, das ist sehr die Hauptarbeit. Das ist natürlich, es geht nicht um Politischen in der Gruppe. Ja?
Mhm.
Also das ist eine analytische Gruppe, das ist aber kommt gelegentlich dazu natürlich. Man kann das nicht, weil die Leute davon sehr, sehr beeinflusst sind. Und man muss auch sehen, dass viele von den Leuten, die hier sind, dass sie haben das irgendwann am Ende doch geschafft. Ja, und sie wollen das unbedingt schaffen. Und die Gruppe war für sie ein Gegenpol, werde ich so sagen. Ja. Und das war schon sehr, sehr interessant.
Und kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was bedeutet diese Matrix, dass du davon erzählst?
Ja, also Matrix wird in verschiedene Methoden praktisch angewandt, aber Matrix ist eigentlich ein Begriff, das von einem jüdischen Psychoanalytiker, der emigriert hat aus Deutschland noch rechtzeitig nach England und wurde praktisch definiert. Und das ist eigentlich eine Art, also alles kulturelle und ideologische und Wertsystem durch die Geschichte entlang, die praktisch mitwirken in der Sozialisation der nächsten Generationen. Ja.
Ja.
Also natürlich tragen wir in uns auch rassistischen Haltungen durch. Wir müssen sie manchmal auch entdecken. Wir wissen auch nicht, wo sie genau plötzlich rauskommen, weil das ist zum großen Teil auch unbewusst, ja?
Ja.
Zum großen Teil unbewusst. Wenn ich denke, dass ich nicht verstanden habe, warum ich zum arabischen Dorf fahren soll, sie stinken so sehr. Was sollen wir dort suchen? Der Gedanke, dass sie vielleicht nicht angeschlossen sind an den ganzen Bewässerungssystem in Israel und deswegen fließt das Abwasser in der Straße. Darauf kamen wir damals gar nicht auf diese Idee. Ne? Ich sage das, aber das bildet so Vorurteile, die man ist nicht ganz bewusst und manchmal in Gruppen kommt es raus, auch in einer Art und Weise.
Ja.
Also das ist bezüglich, aber das war auch in dem Sinn, solche Gruppe, gerade in der Pluralität der Gruppe, also die Leute, die unterschiedlich denken, kann man so verschiedene Stimmen in einem so ja, amplifizieren, ja, dass die Menschen dazu dann oder nachdenklich sein können. Es ist keine Frage, dass es einen großen Einfluss drauf hat.
Aber es gibt auch Hoffnung, dass man davon entkommen kann. Und
das finde ich schon. Ich denke schon, meine Erfahrung war, dass es ist natürlich immer solche Eltern, die benutzen praktisch diese zionistische Agenda, um ihre Kinder irgendwie ideologisch auch zu manipulieren. Sie wollen die Kinder neben sich haben. Natürlich nicht alle sind so, aber viele können solche Trennung gar nicht vorstellen, auch aufgrund der jüdischen Geschichte. Ja, jüdische Geschichte. Und diese Idee ist für sie unerträglich. Ja? Aber wenn die Kinder oder die nächste Generation mit ihnen darüber sprechen kann und sie bringen ihre Einsichten von den Gruppen manchmal, passiert allerlei. Und was noch passiert, wenn die Enkelkinder schon kommen, da passiert auch einiges.
Ja.
Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass es dann mehr Dialog dann entsteht und möglich wird.
Okay, das ist ein positiver Punkt. Hast du noch etwas zu sagen, bevor wir schließen?
Nee, ich will nur sagen, dass im Rahmen diesen Instituten, in denen ich bin, ich denke, Iris vielleicht hat davon nicht ganz viel erzählt, aber dass wir auch in diesen Instituten, zum Beispiel in Gaza 2014, haben wir plötzlich über die Gesellschaft Brief bekommen von israelischen Kollegen, die vollkommen die israelische Seite und ruft zur Solidarität von den deutschen Kollegen dazu ruft, ja. Und wir waren so erbost darüber, dass wir mehrere von uns, oder waren hauptsächlich Frauen in der Ausbildung und danach, haben auch einen Brief erstellt und unsere Meinung zu der ganzen Geschichte erklärt und dann die Gesellschaft dazu verdonnert haben, es alles genauso in denselben Kanälen, das an allen zu schicken. Das ist, war Politisierung der Gesellschaft, was nicht angesagt ist. Ne? Also solche Kriege haben wir oder solche Auseinandersetzungen haben wir ständig.
Ja.
Ja.
Vielen Dank, Michal, für deine Zeit.
Ja, danke schön.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von A.M. Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Sie können uns auch auf Spotify, auf iTunes und anderen Plattformen folgen. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in den Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören.
Ah, ja, Saadi, Palästina, ah.